ARD.
Alfons Zitterbacke, der kleine Angsthase, Kaule, Bootsmann auf der Scholle oder bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Omas und Opas schwelgen in Erinnerungen, die Generation der heutigen Eltern auch. Aber was ist mit den Kindern von heute? Was bleibt von den Kinderbuchschätzen der Deutschen Demokratischen Republik? Das fragen wir 35 Jahre, nachdem sie untergegangen ist. Junge Leseratten aus Neubrandenburg machen für uns den Praxistest. Und mit auf der Bühne ist Andrea Baron. Sie entscheidet beim Belz Verlag darüber, welche Bücher aus DDR-Zeiten noch gedruckt werden, welche Kinderbücher. Und mit dabei ist auch einer der besten Kenner von Kinder- und Jugendliteratur, der Germanistikprofessor Carsten Gansel. Und ich bin Anke Jahns und sage herzlich willkommen Ihnen, dem lesebegeisterten Publikum hier im Schauspielhaus Neubrandenburg. Wohin wollte Hirsch Heinrich aus dem Zoo türmen? Nach China. Wer mit Kinderbüchern aus der DDR aufgewachsen ist, der kann einfach solche Fragen beantworten. Bücher, die bleiben. Ich sagte es schon, Andrea Baron beim Belz Kinderbuchverlag. Sie sorgen dafür, dass viele DDR-Kinderbücher heute noch gedruckt werden. Ihr Verlag sitzt eigentlich im Westen, in Südwestdeutschland, in Weinheim. Richtig. Wie sind Sie denn zu diesem Schatz gekommen?
Also die Übernahme des ehemaligen Kinderbuchverlags Berlin ist 2002 passiert. Es wurde angeboten und Belz hat natürlich nicht gezögert, diesen Schatz zu heben und bis heute weiter zu verbreiten.
Und was sind denn Ihre größten Schätze in dem Schatz?
Tatsächlich sind es die Titel, die damals schon sehr beliebt waren, sind auch die, die auch heute weiterhin am beliebtesten sind. Und dazu gehört bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, Titel von Benno Plutra, der kleine Angsthase. Also typische Bilderbücher, die damals Renner waren, sind es bis heute.
Und Sie sind ja nicht aufgewachsen in der DDR. Haben Sie denn irgendwie eine emotionale Bindung? Wenn ich Teddy Brumm sehe, dann kommen mir fast die Tränen. Gibt es bei Ihnen denn sowas?
Das gibt es tatsächlich. Und zwar ist es von Elizabeth Shaw, der kleine Angsthase. Im Schlafzimmer meiner Uroma lag der rum. Den habe ich als Kind mehrfach gelesen, immer und immer wieder bei jedem Besuch. Und mir ist nicht aufgefallen, dass es ein Titel ist, der im Osten etabliert war, weil er so ein Allrounder ist und ein zeitloses Buch für Kinder.
Ja, den kleinen Angsthasen werden Sie alle kennen, wie der kleine Angsthase zum Muthasen wird und den kleinen Ullihasen rettet vor dem bösen Fuchs. In der DDR herrschte ja an vielen Stellen Mangel, aber nicht an wirklich hochwertigen Kinderbüchern. Und Frau Baron hat natürlich im Blick, was heute gefragt ist. In unserer Runde ist aber auch Carsten Gansel, der Literaturwissenschaftler. Herr Gansel, Sie haben viel zu dem Thema auch veröffentlicht, sind Germanistikprofessor an der Uni Gießen. Warum gab es so eine hohe Qualität in der DDR an Kinderbüchern?
Man kann vielleicht vorher noch sagen, es ist ja in diesem Fall toll, dass Belz und Gelberg den Kinderbuchverlag dann mit übernommen hat und dadurch also auch Kinder- und Jugendliteratur aus der DDR weiter aufgelegt wird. Das ist ja bei vielen anderen Verlagen leider Gottes nach 1989 nicht der Fall. Da hat, das muss man einfach sagen, die Treuheit Dinge verramscht und in der Folge sind dann also ganze Verlage nicht mehr existent. Es gibt ja nur noch ganz wenige. Aber Ihre Frage war ja eine andere.
Die hohe Qualität.
Die hohe Qualität, die hängt mit vielen Dingen zusammen, dass Kinder- und Jugendliteratur staatlicherseits von Beginn an in der DDR ganz stark gefördert wurde. Und es ist so, dass der Kinderbuchverlag, der jetzt bei Ihnen ist, über ein herausragendes Lektorat verfügt hat. Also in der DDR, in den Verlagen, nicht nur im Kinderbuchverlag, wurde wirklich mit den Autoren gearbeitet. Also allein, wenn ich mich erinnere, in der Buchillustration gab es 15 Leute, das waren kompetente Fachleute. Und vielleicht ein letzter Aspekt, der hängt damit zusammen, dass Kinder- und Jugendliteratur in der DDR also eine hohe Anerkennung hatte. Das drückte sich aus natürlich in den Riesenauflagen. Also Pludre Auflagen bis 700, 800, 900.000, das muss man sich mal vorstellen heutzutage, 900.000 Auflage.
Und das waren namhafte Autoren, genau, die auch für Erwachsene publiziert haben. Sagen Sie mal ein paar Namen.
Christoph Hein, gehen wir weiter, Stefan Heim, Joachim Nowotny.
Peter Hax,
Franz Fühmann. Mit anderen Worten, es haben eigentlich fast alle bedeutenden Strittmatter, Erwin, für Kinder geschrieben. Und das hat Folgen gehabt, was die ästhetische Qualität betrifft.
Natürlich, die wussten, wie Geschichten erzählt werden. Ne?
Ja, total. Also man merkt bei manchen Autoren, dass sie aus der Belletristik kommen und dann für Kinder geschrieben haben, aber tatsächlich auch für Kinder. Also das Ernstnehmen der Kinder strahlen die Bücher sehr, sehr aus, neben der Qualität in Text und Bild, was die Bücher dann eben auch für Kinder weitgehend interessant gemacht hat, weil man sich ernst genommen gefühlt hat.
Haben Sie denn im Publikum vielleicht ein Lieblingsbuch? Ich möchte Sie erstmal einstellen. Ich habe mich da schon mal umgehört.
Mein Lieblingsbuch war Alfons Zitterbacke, weil es viel zu lachen gab, viel dumme Streiche zu erleben waren und selbst meine Kinder sich darüber gefreut haben, dieses Buch lesen zu können.
Das war beliebt. Die Kinder sind immer begeistert davon.
Ein ganz besonders schönes Buch, Lüttenmatten auf der weißen Muschel. Das haben wir verschlungen als Kinder immer wieder. Aber auch bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Wie Kinder ticken heutzutage. So haben sie früher auch getickt.
Pony Pedro zum Beispiel. Also Erwin Strittmatter hat ja auch vieles geschrieben.
Ja, und Tinko von Strittmatter auch, weil es so die Anfangsgeschichte auch in der Landwirtschaft nach dem Krieg in der DDR beschrieben hat. Ich habe auch noch viele davon zu Hause stehen, möchte die dann auch den Enkelinnen vorlesen. Und Jugendbücher möchte ich alle auch noch mal wiederlesen.
Hirsch Heinrich, Schwalben-Christine, das hat mir wirklich gefallen.
Ich komme aus der BRD. Wir hatten hier mehr Bücher geholt. Aus Lübeck durften wir rüberkommen. Und dann haben wir uns Alfons Zitterbacke zum Beispiel geholt.
Zipfelkerns Abenteuer habe ich sehr gern gelesen. Ja, es war interessant.
Eins meiner Kinderbücher war Käuzchenkuhle, weil es war unglaublich spannend. Und da war ja eine Gemeinschaft von kleinen Kindern, die ja auch einen bestimmten Krimi aufgeklärt haben. Also das war sehr gut. Und für meine Brüder zum Vorlesen habe ich gerne genommen Das Wolkenschaf, Hirsch Heinrich, heute noch, auch für die Enkelkinder schon gekauft, nach der Wende jetzt weit.
Mosaik, das war so meins.
Egon und das achte Weltwunder.
Von dem Angsthasen.
Das war selbstverständlich, dass man Bücher vorgelesen hat. Ne? Und ich habe auch noch Bücher, die ich dann weitergebe.
Teddy Brumm, der im Wald verloren war. Das war ja für ganz kleine Kinder. Dann Arkadi Gaidar, würde mir jetzt einfallen. Und Timo und sein Trupp, ganz gerne gelesen. Und Die Söhne der großen Bären. Die ganzen Indianerromane.
Das waren diese von Lieselotte Welskow-Henrich, die sich so mit den nordamerikanischen Prairie-Indianern beschäftigten und deren Schicksal. Ne?
Bootsmann auf der Scholle, das war ein schönes DDR-Buch. Und diese Hasengeschichten von Friedrich Wolf, die fand ich wunderschön, die fand mein Sohn auch so schön. Ich glaube, ein wirklich gutes Buch, das hat keine Zeit, ne? Das wird dann auch schön bleiben.
Wir haben es vorhin schon gehört in der Umfrage, dieses kleine Trompeterbuch, Bootsmann auf der Scholle, das ist heute noch beliebt und mich hat das als Kind zu Tränen gerührt. Kann der kleine Hund, der auf der Scholle abgetrieben ist, von den Kindern gerettet werden? Also das war pure Herzensbildung. Bootsmann auf der Scholle stammt von Benno Pludra. Ebenso Lüttmatten und die weiße Muschel. Die Reise nach Sundewitt, Tambari. Der Autor Benno Pludra liebte das Meer und die Sehnsucht. Er wurde vor 100 Jahren geboren, nämlich am 1. Oktober 1925 und war mit einer Gesamtauflage von mehr als 5 Millionen Büchern der erfolgreichste Kinder- und Jugendbuchautor der DDR. Also was sagen unsere heutigen Literaturkritiker über seine Bücher? Maja und Felix, ihr geht in die 6a am Albert-Einstein-Gymnasium hier in Neubrandenburg. Und Maja, du hast Lüttmatten und die weiße Muschel gelesen. Wer ist denn dieser Lüttmatten und worum geht's?
Also Lüttmatten ist ein kleiner Junge, der möchte auch gern so ein richtiger Reusenfischer werden. Der hat auch schon seine eigene Reuse gebaut in dem Buch. Es gibt 12 andere Reusen und jeder, der die Reusen zum Beispiel sieht, sagt, es sind 12 Reusen, obwohl er ja quasi noch eine 13. hat, aber die wird nicht so richtig eingesehen, deswegen.
Gehen denn da Fische rein in die Reuse?
Naja, eigentlich nicht so. Einmal ist einer reingekommen, aber den hat seine beste Freundin Mariken reingesetzt und deswegen.
Ah, und sag mal, was hat das mit dieser weißen Muschel auf sich?
Also die weiße Muschel ist, glaube ich, so ein Mythos oder so. Und da dachte halt Lüttmatten, die ihm helfen soll, Fische zu fangen und sowas.
Ah, wer die weiße Muschel hat, der hat Glück beim Fischen, ne?
Ja, ich glaube so in der Art.
Du hast uns doch eine Stelle ausgesucht aus dem Buch, dass wir auch mal hören, wie Benno Pludra geschrieben hat. Musst du das ein bisschen einführen und uns erklären?
Also es ist gerade so ein Traum von Lütbutton. Das fand ich nämlich richtig schön, diese Stelle. Er hat so eine Kiste im Zimmer stehen und die hat er noch nie geöffnet. Und in dem Traum ist er dann so ein Pinguin rausgekommen. Der hat sich als Klabautermann vorgestellt. Soll ich jetzt schon mal vorlesen?
Ja. Okay.
Die Bettdecke bläht sich auf, schwillt an, schwillt ab und flattert. Lütmatten hält ihre Zipfel fest und da, oh Wunder, segelt das Bett. Segelt, segelt davon. Aber jetzt, die Wand, gleich wird's krachen. Hui, ruft Klabautermann. Und die Wand ist weg. Die Kammer ist weg, das Haus ist weg. Lütmatten und Klabautermann segeln über die freien Wiesen. Die schlafenden Blumen schrecken auf, die Nachtvögel nehmen Reis aus. Lütmatten und Klabautermann segeln hoch in die Lüfte.
Magst du den Lütmatten?
Ja, also ich finde ihn richtig süß und cool. Der gefällt mir. Der ist auch
und
sehr selbstbewusst.
Die Bilder in dem Buch, das hat Werner Klemke illustriert. Wie findest du die?
Ich finde die richtig, richtig schön. Die sind sehr farbig gestaltet, passend zur Handlung und auch sehr kindgerecht.
Das Buch ist genauso alt wie ich, 62 Jahre alt. Kann man das heute noch lesen? Hat es dir gefallen?
Also ich finde es eigentlich ein richtig schönes Buch. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist interessant, mal so auch von früher das halt so zu lesen. Also ich finde auf jeden Fall, man kann es heute noch lesen. Ist vielleicht nicht jetzt für jeden was, aber bestimmt könnte es einigen noch gefallen.
Maja, also vielen Dank dafür. Andrea Baron, Sie geben mir sehr raus. Benno Pludra, Lütmatten, läuft das heute noch?
Ja, es läuft ja hervorragend. Generell, die Bücher von Benno Pludra verkaufen sich sehr gut. Die sind ja auch fernab von jeder Ideologie oder zumindest keiner direkten. Und deswegen ist Benno Pludra sehr verkäuflich, sowohl im Westen als auch im Osten. Spricht Kinder von heute noch an. Und in den Geschichten geht es ja meistens darum, dass ein Kind zum Helden wird. Und es geht um Fantasie, Trost, Verantwortung und das ist eben bis heute sehr, sehr ansprechend, weswegen wir seine Werke alle nochmal neu auflegen in verschiedenen Formen, auch in Sammelbänden oder eben wie die kleinen Trompeterbücher. Alles funktioniert.
Schön, Andrea Baron, dass Sie Benno Pludra so ehren.
Ja,
er hat
zu Recht.
Es verdient. Herr Gansel, Sie haben ihn ja auch direkt kennengelernt. Sie haben ein Interview mit ihm noch geführt.
Genau, ich war 2006 bei ihm zu Hause und wir haben ein wunderbares, sehr, sehr langes Gespräch gehabt. Das ist auch dann später mal veröffentlicht worden. Er sagt Folgendes, und das trifft das, was hier, glaube ich, eben schon zum Ausdruck kam. Die Leser sollen nicht klüger werden als die Figuren, aber klüger über sich selbst. Und dann sagt er weiter, der Leser muss schließlich zum Partner des Autors werden, denn ein Buch lebt immer nur zwischen Zweien, dem Autor und dem Leser. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum Benno Pludra so ungeheuer erfolgreich ist, weil er Geschichten erzählt hat.
Ja, damit wir ihn auch mal hören, habe ich einen kleinen Ton mitgebracht. Er hat nämlich in einem Interview 1970 Radio DDR Folgendes gesagt, dass es ihm wichtig ist, dass seine Bücher nicht vereinnahmt werden.
Wir sind erstmal froh, dass die Lehrer die Kinderliteratur entdeckt haben. Das ist schon ein Fortschritt. Aber nun müssen sie die Kinderbücher nicht zuerst sehen als Mittel zur Erziehung, als Mittel der Pädagogik, dass sie ausschlachten, nicht? Und das herausnehmen, was sie nun vielleicht darin finden, sondern was die Lehrer betrifft, wünsche ich mir, dass sie das Buch als Ganzes und als künstlerische Arbeit nehmen und den Kindern so geben.
Ja, das unterstreicht nochmal das, was Sie gesagt haben, Herr Ganze. Benno Pludra hat auch im Westen veröffentlicht, es gab auch Lizenzausgaben und er hat nach der Wende den gesamtdeutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis bekommen. Carsten Ganze, was ist das Großartige an seinem Stil, die Geschichten zu erzählen und warum spielen die alle so am Meer?
Benno Pludra ist ja zur See gefahren, er ist mit 16 Jahren, das war noch im Zweiten Weltkrieg. Das Boot ist abgeschossen worden. Er hat als einer der wenigen überlebt. Und er ist dann viele Jahre auf Hiddensee gewesen, hat dort auch gelebt und hat viele Leute dort kennengelernt, Seeleute, Kinder. Und das hat dazu geführt, dass also die Atmosphäre am Meer für ihn ganz entscheidend gewesen ist. Und was ist das Tolle an ihm? Das ist ja die hohe Poetizität, also die Bildhaftigkeit, die Metaphern, die er anbietet. Und vor allen Dingen immer, Marcel Reich-Ranicki hätte früher gesagt, eine Geschichte, die darf nicht langweilen. Und genau das ist, glaube ich, bei Pludra so. Sie ist unterhaltsam.
Bestätigst du ja, Maja?
Ja.
Hast du dich gut unterhalten gefühlt? War es an irgendwelchen Stellen langweilig?
Nö, also langweilig jetzt nicht.
Nee.
Also.
Wir haben ja noch ein zweites Buch von Benno Pludra rausgesucht, und zwar Tambari. Und das hat Felix gelesen. Felix, sag mal, wie hat dir Tambari gefallen?
Ich fand es eigentlich sehr gut. Es gab viele spannende Sachen und es ist eigentlich für jeden was dabei.
Worum geht's denn eigentlich?
Es geht darum, dass ein alter Weltumsegler namens Luden Dassau und sein Kutter Tambari eines Tages zurück in sein Heimatdorf Koselin kamen. Dort traf er Jan und sie wurden besteste Freunde.
Was hat es mit diesem Boot auf sich, mit Tambari?
Na, als Luden verstarb, hat er es vererbt an die Genossenschaft der Fischer. Aber eigentlich wollten sie das Boot gar nicht haben. Schließlich haben sie es doch angenommen.
Das klingt ja eigentlich eher so nach einer Erwachsenengeschichte. Spielen da Kinder auch eine Rolle?
Ja, nämlich wollte die Genossenschaft den Kutter verrotten lassen, aber Jan und seine Freunde wollten ihn retten und restaurieren.
Und ist das eine spannende Geschichte?
Ja, die ist schon spannend, was mit dem Kutter passiert, oder?
Hast du eine Stelle, die du uns mal vorlesen kannst? Musst du die ein bisschen erklären vorher, damit wir verstehen, worum es gerade geht?
Also Jan und seine Freunde sind gerade auf See.
Na, dann mal los.
Am Ruder steht Jan, neben ihm Wiebke. Hendrik hält aus, guck von der Kap. Sie segeln blind ohne Laternen, dunkel wie ein Freibeuterschiff. Und sie müssen gut achten, ob nicht von irgendwoher ein großes oder kleines Fahrzeug kommt. Ihr Kurs ist Nordost, der Polarstern an Backbord halb voraus. Der einzige Stern von 1000 fern und hoch. Wo segeln wir hin, fragt Wiebke. Immer diesen Kurs, sagt Jan.
Andrea Baron, würde man so ein Buch heute noch machen mit so wenig Bildern?
Also im Jugendbuch wahrscheinlich schon. Und das ist ja, das Tamari schwankt ja so ein bisschen zwischen Kinder- und Jugendbuch. Aber man würde es nicht mehr so eng setzen. Man kommt ja überhaupt nicht voran beim Lesen. Und ich glaube, das ist tatsächlich gerade für junge Menschen, es ist ein bisschen frustrierend, wenn man nicht das Gefühl hat, voranzukommen. Und Bilder lockern auf. Und das würden wir tatsächlich in dieser Form eher nicht mehr machen. Zumal ja auch die Geschichten von Pludra, die ja so poetisch märchenhaft sind. Und gerade die Stelle, die jetzt Felix vorgelesen hat, hat ja nochmal gezeigt, wie träumerisch das auch ist, da keine Bilder zu setzen, ist eigentlich, es gehört verboten. Es ist also eine Schande. Also das wäre eine schöne Auflockerung gewesen, um das Ganze auch nochmal noch mehr Tiefe zu verleihen, als es ohnehin schon hat.
Und könnten Sie sich denn vorstellen, bei Belz, der Kinderbuchverlag, Tambari tatsächlich nochmal ins Programm zu nehmen, neu illustriert mit richtig schön vielen Bildern?
Also ich kann es mir vorstellen. Realistisch ist es leider tatsächlich nicht. Das Buch ist halt sehr, sehr dick und sehr, sehr lang. Und wir haben in den letzten Jahren festgestellt, was am besten funktioniert, sind, wie ja schon eingangs gesagt, die Bücher, die damals schon die Bestseller waren. Und wir haben uns mittlerweile sehr fixiert aufs Bilderbuch, weil diese dicken Jugendbücher, die sind nicht mehr zeitgemäß, die bekommt man so nicht mehr in den Handel oder an die Jugendlichen heran.
Herr Ganse, was muss von Pludra bleiben, unbedingt für künftige Generationen?
Das ist bei einem Autor wie Benno Pludra, Sie haben es auch schon gesagt, der hat 5 Millionen Bücher verkauft. Und man muss sicherlich unterscheiden, das sind die Texte. Wir haben ja einige gehört für das jüngere Lesealter. Also Lüttmatten und die Weiße Muschel ist ja eher für Jüngere. Tambari ist eher schon für diejenigen, die schon ausgezeichnet lesen können.
War ganz schön schwer, oder?
Wie wir gehört haben. Ne? Oder auch die Texte, ich habe hier einen dabei, Das Herz des Piraten. Das ist ja nicht so dick, wie Sie jetzt sagen würden. Und ich glaube, das ist ein Text, der auf jeden Fall wieder aufgelegt werden könnte. Oder vielleicht ist es ja sogar.
Habe ich sogar getan, habe ich sogar dabei.
Und läuft das?
Ja, tatsächlich. Also es gibt einen Sammelband, den haben wir Abenteuer vorher See genannt. Und ist in so einer kleinen heimlichen Reihe erschienen. Das heißt Mein kleiner Leseschatz, wo wir von Benno Pludra mehrere Geschichten zusammen veröffentlicht haben. Und das läuft ganz, ganz wunderbar. Wir konnten das leider nicht mehr, weil es zu kurz ist, als einzelnes Buch veröffentlichen, und der Sammelband war dann der Ausweg und es ist hervorragend angekommen.
Herr Ganse?
Ich weiß, dass Verlage natürlich bestimmte Prinzipien haben, nach denen sie Bücher publizieren, die wollen. Das war in der DDR nicht ganz so. Die wollen natürlich Bücher verkaufen. Und ich finde es nur ein bisschen problematisch, wenn man heutzutage Kindern und jungen Leuten es zu einfach macht. Ich glaube, es sollte schon auch eine Herausforderung sein, wenn es ums Lesen geht. Und dort möglicherweise jetzt bebildern, wo gar keine Bebildung notwendig ist. Das finde ich etwas, was in der heutigen Gesellschaft natürlich gang und gäbe ist. Ich gehöre nicht zu denen.
Aber die Kinder von heute sind mit Bildern groß geworden. Die brauchen Bilder, oder, Frau Baron? Wir können es ja kritisch diskutieren.
Also ich finde tatsächlich Bilder eine wunderschöne Unterstützung eines Textes, um die Fantasie noch weiter anzuregen, vielleicht auch um zu helfen einzuordnen, gerade wenn man noch Erstleser ist oder junger Leser und vielleicht ein bisschen das Durchhaltevermögen fehlt oder man manchmal eine Pause braucht. Und Bilder sind ja auch nicht nur die Vereinfachung eines Textes, sie bilden auch eine kleine Zäsur, wo man mal durchatmen kann, bevor man sich weiter mit dem Text befasst.
Würdet ihr beide denn so ein Buch, in dem es ganz wenig Bilder gibt oder nur so ein paar schwarz-weiße?
Ja.
Oder war das kein Problem bei dem Buch jetzt für dich, dass da so wenig Bilder drin waren?
Na, also für mich war das eigentlich okay so.
Und Maya, brauchst du Bilder?
Ja, also schon. Ich mag das gerne, wenn ich ein Buch lese und dann zum Beispiel Bild kommt, weil dann fühle ich mich mehr in dem Buch mit rein, also dann weiß ich mehr, wie das ist. Manchmal kommt es darauf an, auch auf die Dicke des Buches. Zum Beispiel bei so einem Buch wie Tambari würde ich mir schon mehrere Bilder wünschen. Bei meinem wäre das jetzt nicht so wichtig, weil so dick ist das ja gar nicht, aber trotzdem ist das schon schön, wenn man Bilder drin hat. Mhm.
Also, um die besten DDR-Kinder- und Jugendbücher geht's in diesen Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Wir fragen 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, was bleibt? Und auf die Bühne bitte ich jetzt schon mal Torben Finn Müller und Lukas Pietzke. Vielleicht können Sie sich erinnern, der arme Alfie, was musste der wegen seines Namens leiden? Kennen Sie bestimmt noch? Zitterbacke, Hühnerkacke, genau. Was haben wir drüber gelacht? Aber es war ja eigentlich total gemein. Die Kinder von heute, findet ihr das dennoch lustig? Torben, erzähl uns mal, wer ist denn dieser Alfons Zitterbacke?
Alfons Zitterbacke ist ein Junge, der sehr viel Pech hat. Er erlebt sehr spannende Geschichten. Allerdings kommt auch immer wieder Ärger. Aber er ist definitiv ein sehr kreativer Junge und er träumt auch von großen Sachen wie dem Astronauten sein.
Ich glaube, Kosmonaut hieß es in der DDR, genau. Und hat er dich erreicht? Mochtest du den richtig gerne?
Ja, schon. Ich habe das schon sehr gerne gelesen, das Buch.
Hast du denn eine Stelle mal mitgebracht?
Natürlich. Ja, wie ich bereits gesagt habe, er wollte halt Kosmonaut werden. Und er hat gehört, dass die sich nur von Tubenessen ernähren. Oh. Und deswegen wollte er es natürlich auch machen. Er hat zuerst mit seiner Zahnpasta probiert. Das ging natürlich nicht gut. Also geht er jetzt in ein Geschäft und versucht sich dort was zu ergattern. Ich fragte die nette Verkäuferin, was haben Sie denn an Tuben? Sie dachte erst, ich will einen schlechten Spaß machen. Aber dann zählte sie auf. Mayonnaise mit Doppel-E in Klammern. Nein, so kann es nicht richtig sein. Es heißt wohl Mayonnaise mit AI. Senf und Anchovispaste. Merkwürdige Dinge gab's zu essen. Wo wächst Anchovis? Ich kratzte mein Taschengeld zusammen und kaufte von jedem eine Tube. Mit Mostrich, aka Senf, wollte ich anfangen. Den kannte ich. Ich ging in einen Hausflur und drückte eine ziemlich lange Wurst aus der Tube heraus und leckte sie ab. Danach schrie ich auf und rannte mit dem Kopf gegen die Haustür. Jetzt war der Raketenstart direkt in meinem Mund passiert. Ich dachte, die Flamme schlägt mir aus der Nase.
Also, du hast ja gemerkt, im Publikum wurde auch gelacht. Wie lustig war es wirklich? Kommt das an andere Bücher ran, die du gelesen hast und lustig fandest?
Ja. Definitiv.
Zitterbacke, Hühnerkacke, könnt ihr drüber lachen?
Also ich habe schon geschmunzelt, aber wirklich ein Gelächter ausgebrochen bin ich jetzt nicht wirklich beim Buch.
Und würdest du das deinen Freunden empfehlen?
Ja, das ist sehr zeitlos, sagt man ja so schön. Das würde ich schon weiterempfehlen, ist jetzt nicht für jeden was.
Für wen ist es denn was? Für größere oder kleinere?
Eher für kleinere Leute. So mittlerem Alters. Nein, nicht in der Kindheit.
In der Kindheit, wir verstehen dich schon richtig, genau. Also so für 10 ungefähr?
Oder? Ja.
Alfons Zitterbacke ist das Buch, das den meisten Leuten einfällt, wenn sie an Kinderbücher aus der DDR denken. Wir haben es in unserer Umfrage auch gehört. Es verkauft sich auch heute noch gut. Und es war das meistverkaufte Kinderbuch der DDR insgesamt. 1958 ist der erste Teil erschienen. Carsten Ganze, Sie haben den Überblick über die DDR Kinder- und Jugendliteratur. War Witziges eher die Ausnahme?
Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage. Das ist natürlich in einer Gesellschaft, in der, sagen wir es mal, etwas zurückhaltend bestimmte Regeln gelten, bestimmte Normen sind. In solch einer Gesellschaft wirkt natürlich genau das, was ja eben toll vorgelesen wurde, der Normbruch. Die Regelverletzung in ganz besonderer Weise. Und das passiert natürlich hier bei Holz Baumert. Also die Komik, wie man so sagen würde, des Verdrehens, des Exzentrischen, der Handlung, die eine Rolle spielen. Das erinnert ein bisschen durchaus. Ich weiß, er hat Astrid Lindgren rezipiert, also Pippi Langstrumpf. Ne? Und da sind wir ja bei einem Klassiker des Komischen, wenn wir daran denken, diese Handlung des Rückwärtsgehens oder dass sie zwei Polizisten an die Gürtelschnalle fasst und wegträgt. Also das ist so ein Element, was dann natürlich, glaube ich, auch bei Fühmann oder auch selbst bei Christoph Hein eine Rolle spielt in den tollen Büchern.
Ich erinnere mich auch an Ottokar Dommer.
Genau.
Ottokar das Früchtchen und der brave Schüler Ottokar. Mosaik gab es natürlich von Hannes Hegen, Comiczeitschrift mit den Digidax. Das war auch natürlich Humor und witzig. Frau Baron, wie wichtig ist denn Humor heute für Kinderbücher?
Es ist sehr, sehr wichtig. Also die Kinder ja vor allem, die möchten beim Lesen Spaß haben. Sie möchten das miterleben, was dort passiert. Na klar gibt es auch ernste Themen, sowohl beim Kinderbuchverlag, bei Belz auch, als auch generell auf dem Kinderbuchmarkt. Das ist auch wichtig, dass so ernste Themen verarbeitet werden und an Kinder herangetragen werden, wie wir auch schon mal Benno Plutra gesagt haben, dass Kinder ernst genommen werden. Aber Humor ist auch immer wieder wichtig, um Kinder aus dem Alltag rauszuholen, damit sie bei der Stange bleiben, damit sie das Buch durchhalten, damit sie lesen als etwas empfinden, das Spaß macht und das keine Aufgabe ist.
Mhm. Torben, wie fandst du denn die Bilder? Waren die witzig?
Die wurden sehr simpel gehalten. Jetzt nicht so aufwendig gemalt, sondern es sieht mehr dahingekritzelt aus.
Manfred Bofinger hat die Bilder gemacht. Der war der Illustrator von Alfons Zitterbacke, der erste zumindest.
Ja, sie sind witzig. Was mich allerdings ein kleines bisschen stört, ist, dass manchmal Bilder zu früh oder zu spät kommen. Also, dass man entweder gespoilert wird, was auf der nächsten Seite schon passiert. Oder dass man schon bei was ganz anderem ist.
Karikaturen waren ja auch wichtig im DDR-Kinderbuch. Ich erinnere an die wunderbare Irin Elizabeth Shaw. Kennen Sie alle, die hat den kleinen Angsthasen gemacht, diese wunderbare Heldengeschichte, Zilli, Billy und Willi. Und sie hat uns auch mal im Interview verraten, dass sie glaubt, dass Kinder unbedingt was zum Lachen haben möchten.
Als ich angefangen habe, Kinderbücher zu machen, hat man etwas bezweifelt, ob Kinder diese karikatürische Art verstehen. Aber es hat sich bewiesen, dass die Kinder das sehr gut verstehen können, denn Kinder haben gerne etwas Humor.
Kinder wollen lachen, nicht nur Elizabeth Shaw hat das geschafft. Die Illustrationen auch von Werner Klemke sind wunderbar. Sie werden ihn alle kennen. Er hat die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm illustriert, das Wolkenschaf, ein Teufel namens Fidibus, Lüttmatten und die weiße Muschel, Hirsch Heinrich, Bootsmann auf der Scholle. Spielt da bei Ihnen eine große Rolle, Frau Baron?
Er spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also es gibt Bücher, die verkaufen sich, weil der Name Werner Klemke draufsteht, weil er der Illustrator des Buches ist oder wie er selber gesagt hat, Gebrauchsgrafiker. Er hat ja ein unglaublich umfassendes Werk. Das geht bei Postkarten los und endet eben bei wunderschönen Kinderbüchern. Er hat auch in diesen Büchern nicht nur die Geschichte so ein bisschen weiter erzählt, sodass man sich einfach auch erklärende Elemente sparen konnte. Er hat Witze damit eingebaut und er hat vor allem den Stil immer wieder angepasst. Also er hat manchmal sehr harte Outlines und sehr scherenschnittartige Bilder gemacht, wie bei den Gebrüdern Grimm, bei dem Hausmärchen, das ist etwas ernster. Bei Hirsch Heinrich haben wir wieder diese Outlines, aber es ist deutlich weicher und lustiger. Also der Erzählstil, er zeigt schon, was für eine Art Buch wir hier zu erwarten haben. Das ist ihm unglaublich gelungen in einer Diversität, die bis heute nicht mehr so oft zu finden ist.
Carsten Granzl, Sie würden dem zustimmen.
Ja, auf jeden Fall. Dahinter steht ja aber noch viel mehr. Man muss, glaube ich, daran erinnern, gerade 35 Jahre danach, dass die Ausbildung an den Kunsthochschulen in der DDR ausgezeichnet gewesen ist. Also auch die Generation, die nach Klemke kommt. Also ich denke an Leipzig, ich denke an Dresden, ich denke an die Burg Giebichenstein. Und das ist ja etwas, was immer wieder auch gesagt wurde, dass das Handwerkszeug erlernt wurde. Dass die Leute also eine Ausbildung bekommen haben.
Ich finde ja auch Gerhard Lahr ganz toll als Illustrator. Der hat zum Beispiel bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt illustriert. Wer sind denn so die Illustratoren, die bleiben sollten, die auch noch zeitgemäß vielleicht sind?
Bofinger sicherlich.
Erich Gürzig würde ich noch hinzufügen.
Also hohes handwerkliches Niveau. Hat sich der Geschmack vielleicht geändert? Muss man manches neu illustrieren? Es gibt ja auch neue Illustrationen. Kommen die an bei den Kindern?
Mir ist letztens von der Gravitta-Reihe eine neue Illustration begegnet und ich muss sagen, das hat mich irritiert. Ich habe so gemerkt, dass dieser Text, dieser nostalgische Text, wo das Bild mitgedacht worden ist, also die Qualität beim Kinderbuchverlag von Text und Bild, die ist so gut, weil das Zusammenspiel von Anfang an mitgedacht worden ist. Und es ist total aufgefallen, dass das jetzt auseinandergefallen ist. Und deswegen finde ich das ganz, ganz schwer mit der Neuillustration. Das ist natürlich immer eine Überlegung, wenn man einen Text hat, der immer noch gut ankommen würde. Aber die Illustrationen sind, wie jetzt zum Beispiel bei Alfons Zitterbacke, das ist ja Ende der 50er, da hat man diesen krickeligen Stil noch, der nicht mehr ankommen könnte. Dass man sich denkt, wir könnten die Geschichte wieder in die Kinderzimmer bringen, wenn wir es neu illustrieren würden. Aber es würde eigentlich dem Text und der ganzen Nostalgie um dieses Werk herum nicht gerecht werden.
Herr Gansel?
Ich hatte zuerst ja schon gesagt, dass in der Kinderbuchabteilung bei der Buchillustration 15 kompetente Leute gesessen haben, die zusammen mit dem jeweiligen Autor gearbeitet haben, mit ihm Gespräche geführt haben. Dann ist das natürlich heutzutage kaum noch gegeben in den Verlagen. Das war, glaube ich, nur in diesem Fall in der DDR möglich, in einer Gesellschaft, wo, ja, sagen wir mal, das, was man Profit nennt, nicht die entscheidende Rolle damals gespielt hat. Das hat eben diesen einen Vorteil gehabt. Und das wird man auch nicht wieder zurückbekommen.
Ja. Ein Buch, das auch verfilmt wurde und das sowohl lustig und auch ernst ist und viele schöne Bilder hat, heißt Moritz in der Litfaßsäule. Geschrieben hat das Buch Christa Koschik. Und Lukas Pietzke aus der 6a vom Albert-Einstein-Gymnasium in Neubrandenburg hat es auch gelesen. Lukas, wusstest du denn eigentlich vorher, was eine Litfaßsäule ist?
Ich habe davon noch nie gehört.
Vielleicht musst du mal erklären, was ist eine Litfaßsäule? Jetzt weißt du es ja.
Das steht irgendwo in der Stadt und da kleben dann Leute Plakate drauf, zum Beispiel irgendeine Werbung für einen Zirkus oder sowas.
Und sag mal, was tut der Moritz in so einer Litfaßsäule da?
Moritz ist von zu Hause weggelaufen, weil seine Eltern, die Lehrer und seine Schwestern ihn geärgert haben, weil er alles langsam macht und ihm nicht genügend Beachtung geschenkt haben. Und deswegen hat er dann 3 Tage in einer Litfaßsäule mit einer Katze gelebt.
Mit einer Katze?
Mit einer Katze.
Hat er mit der Katze gesprochen? Oder
ja, die Katze konnte reden. Und die hat ihm ganz viel erzählt, dass sie ab und zu in die Brauerei geht und Bier trinkt.
Das klingt ja lustig. Also hast du auch wirklich öfter mal gelacht an manchen Stellen?
Na, ich habe schon 1-2 Mal ein bisschen gelacht.
Und du hast ja bestimmt ja auch eine Stelle ausgesucht.
Ja.
Müssen wir was vorher wissen, um irgendwie das zu verstehen?
Also am Tag geht er aus der Litfaßsäule nicht raus, damit er nicht gesehen wird. Und in der Litfaßsäule lagert ein alter Mann, der Straßenfeger, seine Leiter und seinen Besen. Also ich lese einfach jetzt mal vor.
Ja, werde ich alles erzählen, genau.
Draußen waren Schritte zu hören. Immer näher, jetzt ganz dicht. Moritz hörte sein eigenes Herz schlagen, so laut wie eine Pumpe, und er drückte sich an die Wand. »Das ist der Wind«, flüsterte die Katze. Doch da öffnete sich die Tür. Ein Mann beugte sich herein. »Hallo? Was ist denn das? Hast du etwa Angst vor mir?« »Nein«, stotterte Moritz. »Wer sind Sie denn?« »Ich will mir nur meinen Besen holen«, und er zeigte auf die Besen, die über Moritz an der Litfaßsäulenwand hingen. Moritz tastete nach der Taschenlampe und als er sie anknipste, konnte er den Mann richtig sehen. Es war der Straßenfeger. Er hatte ein langes, haariges Gesicht und roch nach Mäusen. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen Schlapphut und über dem Pullover eine apfelsinenfarbene Jacke, wie sie die Straßenarbeiter anhaben. Mit tiefen Falten im Gesicht sah er aus wie einer, dem das Leben was ins Gesicht geschrieben hatte. Seine Augen waren vom hellem Grau wie Staub. Er musterte Moritz von oben bis unten. »Stimmt genau, diese Beschreibung, die sie von dir gemacht haben.« »Wieso?«, fragte Moritz erstaunt. »Ich habe dich im Fernsehen gesehen.« »Was? Mich?« »Naja, sie haben eine Suchmeldung gemacht.« Moritz, zack, 1 Meter und 1/4 groß. Rötliche Haare, blaue Hose, blaue Jacke, große Augen und Ohren. Besondere Kennzeichen, tut alles sehr gern langsam. »So haben sie das durchgesagt?« Und Moritz konnte nicht umhin zu kichern. Der Straßenfeger setzte sich zu Moritz auf den Schlafsack. »Seit wann bist du denn hier? Den 2. Tag. Und noch kein Heimweh?« Als Moritz nicht antwortete, fuhr er fort. »Ich war paar Tage krank. sonst hätten wir uns schon eher gesehen. Aus der Ecke hörte man das Schnorcheln der Katze. Sie murmelte im Schlaf. Moritz zeigte auf sie. Das ist vielleicht eine ulkige Katze. Sie geht immer in die Brauerei Bier trinken. Der Straßenfeger lachte. Ich weiß, die Brauereiarbeiter haben es mir erzählt. Kiki, die versoffene Katze.
Lukas, war das für dich irgendwie seltsam, dass es sowohl ernsthaft war? Wir haben ja gehört, dass er so langsam war, der Moritz. Und das ist ja wirklich ein Problem, was er hatte. Und auf der anderen Seite so witzig?
Ich bin damit eigentlich gut klargekommen. Das war eine ganz gute Mischung. Es war eigentlich ein sehr spannendes Buch, wo man viel übers Leben gelernt hat.
Würdest du das Buch denn auch anderen Kindern empfehlen?
Auf jeden Fall. Das ist das beste Buch, was ich bis jetzt auf jeden Fall gelesen habe. Ach. Weil ich habe sonst bis jetzt nur moderne Bücher oder Mangas gelesen.
Welche modernen Bücher hast du denn bisher gelesen? Gregs Tagebücher, hast du die schon mal gelesen?
Ja, das habe ich einmal gelesen. Habe ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen. Und ich habe mir 2 Bücher über mein Lieblingsspiel Minecraft ausgeliehen.
Ach so, okay. Aber dass du das Buch Moritz in der Litfaßsäule so toll findest, das wird Christa Koschik freuen. Sie wollte eigentlich heute gerne dabei sein bei unserer Veranstaltung, aber ist leider verhindert. Also wir grüßen Sie von dieser Stelle ganz herzlich. Den Moritz in der Litfaßsäule, den gibt es auch aktuell zu kaufen. Vom Live-Verlag wird das jetzt herausgegeben. Carsten Gansel, Christa Koschik, was wird bleiben von ihr?
Also ich glaube hier, wir haben es ja eben schon gehört, dass das dein Lieblingsbuch geworden ist, nachdem du es gelesen hast. Also ich glaube auf jeden Fall, Moritz in der Litfaßsäule. Aber von Christa Koschik, glaube ich, wird auch bleiben, Der Engel mit dem goldenen Schnurrbart.
Ja.
Ein Kinderroman, könnte man sagen, in dem das Fantastische eine entsprechende Rolle spielt. Hier ist es so, dass Lilly im 21. Stock eines Hochhauses, und das ist in Berlin. Sie schaut aus dem Fenster, weil sie die langweiligste Krankheit der Welt hat, wie sie sagt, nämlich sie hat Gelbsucht. Und sie schaut aus dem Fenster und was passiert dort? Dort denkt sie zunächst, das ist ein Gespenst, aber es stellt sich heraus, dass das ein Engel ist mit einem goldenen Schnurrbart. Sie macht das Fenster auf und lässt diesen Engel herein und der wird dann in Zukunft bei der Familie leben. Und das Spannende daran an dieser Geschichte ist, und deswegen glaube ich, sie ist nach wie vor zeitlos, auch wenn sie in der DDR erschienen ist, dass dieser Engel sich nun in dieser Gesellschaft anpassen soll, bis hin zu dem Punkt, dass ihm die Flügel abgeschnitten werden sollen. Und das passiert ja auch. Und zum Schluss der Geschichte verschwindet dann der Engel. Also es ist gleichzeitig eine sehr humorvolle Geschichte, aber eben auch eine traurige Geschichte, die erzählt, was man passieren kann, wenn man von Leuten verlangt, ob alt oder jung, wenn sie sich unbedingt an die Verhältnisse anpassen sollen und müssen. Also Außenseiter übrigens, das ist etwas, was Benno Pludra immer gesagt hat, Außenseiter sind für ihn immer ganz wichtig gewesen.
So wie Lüttmann. Ich wollte noch hinzufügen, so bei Moritz in der Litfaßsäule als auch bei dem Engel mit dem goldenen Schnurrbart, was es so zeitlos macht oder so wichtig macht, ist diese Progressivität, die dahinter steckt. Das kritisiert ja diesen autoritären Erziehungsstil und ist so pro Fantasie und dass die Kinder sich darauf verlassen sollen und sich auch mal darüber etwas hinwegsetzen sollen. Und das ist ja heute weiterhin genauso wichtig und war damals aber dann progressiv.
4 Jahrzehnte hat es die DDR gegeben. Es war keine demokratische Gesellschaft. Presse- und Meinungsfreiheit, Sie wissen, es waren eingeschränkt. Und natürlich mussten sich auch die Kinderbuchautoren mit dem politischen System irgendwie arrangieren. Wie stark war aber dann die politische Propaganda im Kinderbuch? Zeigten viele Autoren einfach nur realistisch, dass zum Alltag eben auch Pioniergruppen gehörten oder die Patenbrigade oder der Abschnittsbevollmächtigte? Das wollen wir jetzt ausloten im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Und Darwin Krüger ist 12. Geht auch in die 6a am Einstein-Gymnasium in Neubrandenburg. Darwin, du hast Camillo gelesen. Das ist ein Buch von Ludwig Renn, was gar nicht in der DDR spielt. Das ist aus dem Jahre 1963. Es spielt auf Kuba. Aber in der DDR war es ja auch so, dass den Kindern viel über Revolution beigebracht wurde und über Klassenkampf. Erzähl mal, wer ist dieser Camillo, worum geht's?
Also im Buch geht es darum, dass Camillo mit seiner Familie in Kuba wohnt. Sie sind nicht die Reichsten. Und er zeigt so, wie sein Alltag aussieht, mit vielen kleineren Geschichten von Erfolgen. Auch Missgeschicke passieren ihm auch, wie halt jeder normale Mensch.
Geht es da sehr um Kämpfen und um Personenkult? Ich glaube, Fidel Castro spielt auch eine Rolle.
Es gibt viele Geschichten, wo es um Schule und Co. geht, aber es gibt auch die mit Fidel Castro. Und da, wo es dann auch um die Amerikaner da in Kuba geht.
Hast du denn eine Stelle ausgesucht?
Ja, hab ich.
Müssen wir was wissen?
Ja. Also es geht darum, Camilo hat endlich einen Platz in der Schule bekommen. Und sein Opa möchte auch unbedingt schreiben und lesen können, kann er aber noch nicht. Sein Opa hat nachts heimlich sein Schulheft genommen und probieren zu schreiben. Ist ein ganz schönes Missgeschick geworden und jetzt ist er in der Schule und ja. Dann geschah das Unglück. Eines Tages kam ein Mann in die Schule. Er trug eine gute, fast neue Jacke und nicht ein verwaschenes Hemd wie der Lehrer. Der uralte Klassenlehrer sagte den Schülern, gleich kommt der Schülerrat. Bohrt euch nicht in den Nasen und meldet euch möglichst alle, wenn er etwas fragt, damit er sieht, wie gut ihr alle gelernt habt. Der fremde Mann betrat das Klassenzimmer. Er setzte seine Brille auf, um im Klassenbuch zu lesen. Darauf nahm er sie wieder ab und blickte über die Klasse. Wer ist denn von euch der beste Schüler? Der Lehrer war etwas aufgeregt. Komm du vor, Camillo, und bringe dein Schulheft mit. Der Junge stand vor dem Schulrat und hielt sein Heft hin. Der setzte seine schwarze, eingefasste Brille wieder auf und betrachtete sichtlich befriedigend die Schreibereien. Plötzlich aber zog er die Augenbrauen hoch. Was ist denn das hier für ein Gekrakel? Er deutete mit dem Finger auf die Krakel des Großvaters. Camillo wurde blass. Durfte er sagen, dass sein Opa so schlecht schrieb? Nein, nein. Der gute Großvater hatte ihm die Hose gekauft. Verwirrt sammelte er. Da war ich besoffen. Mit stählerem Blick sah ihn der Schulrat an. Man sagt nicht besoffen, sondern betrunken. Darauf wandte er sich an den entsetzten Lehrer. Sie scheinen ihre Schüler schlecht zu kennen. Einen so verkommenen Knaben stellen Sie mir als besten Schüler vor?
Barwin, Camilo, hast du den Jungen gemocht? Als du das gelesen hast?
Ja, den Jungen mochte ich schon.
Das ist ja wirklich eine ganz andere Zeit. Ne? Konntest du dich da richtig reinversetzen, wie arm die Menschen da waren?
Ja, also das mit dem Arm, da konnte man sich schon ordentlich reinversetzen. So mit dem, was die so gegessen haben auch. Und wo die so gelebt haben, was da erzählt wurde, konnte man sich da ordentlich reinversetzen.
Und der Autor Ludwig Renn, das war ein ganz bedeutender Autor in der DDR, findest du seinen Stil gut? Schreibt er gut?
Ich fand, der hat schon ordentlich geschrieben, man hat alles verstanden. Bloß manchmal muss man so kurz überlegen, was das in diesem Zusammenhang bedeutet, was man wahrscheinlich heute nicht mehr so sagt.
Nicht so richtig mehr zeitgemäß, nee. Fandst du das denn spannend?
Ein bisschen, ja.
Naja, ein bisschen spannend oder gar nicht spannend? Erzähl
ein bisschen.
Mal. Wie wichtig, Carsten Ganze, war denn Camillo?
Naja, Camillo hat auch eine Riesenauflage gehabt. Ist ja schon sehr früh erschienen. Wir sind da in der DDR-Literatur der Anfang 60er Jahre. Und da war Camillo schon maßstabsetzend, zumal er von einem damals ja gerade aktuellen Ereignis erzählt hat, ne? Also die kubanische Revolution 1959.
Es gab natürlich auch viele sowjetische Bücher, gerade in den Anfangsjahren. Wir haben vorhin in der Umfrage schon gehört, Timo und sein Trupp, Arkady Gaida und so. Gab es denn am Anfang noch zu wenig DDR-Kinderbücher?
Es gab noch keine junge Autorengeneration und in der DDR ist dann angeknüpft worden an die sogenannte bürgerliche Kinderliteratur mit ganz klassischen und wichtigen Autoren, also Erich Kästner beispielsweise, bei dem ja Humor auch eine entscheidende Rolle spielt.
Und politische Propaganda, natürlich waren die Schriftsteller nicht im luftleeren Raum. Wie sehr war politische Propaganda im Kinderbuch verhaftet?
Wir haben jetzt dieses eine Beispiel gehabt, Camillo, wo es um ein ganz anderes Land geht. Oder wenn wir die ersten Texte von Pludra haben und anderen, dann wird dort vom Alltag erzählt. Und der Alltag, Sie haben schon gesagt, da kommen nun mal Verkehrspolizisten oder Polizisten vor. Und da ist nun mal eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, die LPG heißt. Und da ist nun mal ein Erziehungsberechtigter. Also das sind normale Prozesse. Und wir sollten im Hinterkopf haben, dass die DDR-Kinderliteratur an der Stelle der Bundesdeutschen insofern voraus war, als sich schon sehr, sehr früh der Blickwinkel auf die gesamte Gesellschaft ausgerichtet hat. Kinder und Erwachsene leben in einer Welt. Das ist eine Aussage, die dann 1968 in der Bundesrepublik fällt. Und sie lernen, dass die Welt nicht nur schön ist. Und genau das ist in der DDR-Kinderliteratur schon sehr früh der Fall. Kinder werden in den Alltag hineinbezogen.
Aber ich habe neulich noch mal so ein kleines Trompeterbuch von Anne Gehlhaar in der Hand gehabt, ja. Der kleine Kommandeur. Anne Gehlhaar mochte ich eigentlich, aber da schreibt sie, es lebe Frieden und der Sozialismus und sonst wie. Also es gab durchaus auch politische Propaganda im DDR-Kinderbuch, das wollen wir überhaupt nicht ausklammern. Begegnet Ihnen, Frau Baron, das auch manchmal, dass Sie denken, ah, das ist hier Instrumentalisierung gewesen von Kindern, politische Instrumentalisierung?
Ja, sehr. Also es gibt verschiedene Bücher, also gerade in den 50ern ist das noch stärker als in den 60ern. In den 60ern gab es so eine Wende, wo es mehr vom wie es ist zu wie es sein sollte in den Büchern ging. Da kommt dann auch mehr Humor, mehr Fantasie in den Büchern vor. Das sind auch die, die bei uns am gängigsten sind. Aber es gibt durchaus immer wieder Bücher, wo die Ideologie so ein bisschen propagiert wird, wo dann ein Kind einen Soldaten bewundert, wenn die durch die Stadt laufen, wo eine Ohrfeige weggetan wird, als wäre das ganz normal. Und das sticht schon sehr heraus.
Haben Sie denn bei manchen Büchern auch Nein gesagt, das machen wir nicht?
Exakt das. Diese Bücher, wo Soldaten diesen glorifizierten Auftritt haben, diese Bücher haben wir für uns ausgeschlossen, weil das nicht das ist, was Belz weitergeben möchte.
Herr Ganze, Sie möchten ergänzen?
Ja, Sie haben natürlich recht, dass es solche Texte gegeben hat. Das ist ein Moment, sag ich mal. Mhm. Aber insgesamt, wenn wir da einen Überblick geben wollen, dann hat es ja 500 Millionen Bücher gegeben in der DDR in den 40 Jahren. Mhm. Kinderbücher, ne? Mhm. Und das ist doch das, was auf der Habenseite bleibt und was wir jetzt hier diskutiert haben. Das sind alles herausragende Texte.
Natürlich, Schätze. Thema Zensur. Ja. Christa Koschik, die ich vorhin schon ansprach mit Moritz in der Litfaßsäule, die hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel bei ihrem Buch Kiki und der König ein verdrecktes Bahnabteil beschrieben hat. Und da hat sie ein bisschen Ärger gekriegt. Sie sollte das wieder ändern und positiver schreiben. Und sie sagt, ich sollte das rausnehmen, aber ich habe mich durchgesetzt. Wenn man hart genug geblieben ist und gekämpft hat, dann hat man, oder sie zumindest, hat alles durchgekriegt. Ist das so typisch?
Ich glaube schon, Katrin Pieper, die ja 15 Jahre lang Cheflektorin beim Kinderbuchverlag gewesen ist, die hat mal also vor einigen Jahren, also ist noch gar nicht so lange her, ich glaube vor 10 Jahren gesagt, ne, also sie könne nur ganz wenige Texte bei den vielen, die sie begutachtet und bewertet hat, auch nennen, die dann nicht gekommen sind. Mhm. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es natürlich gewisserweise Zensur gegeben hat. Zensur von daher, als es ein Druckgenehmigungsverfahren gab.
Welcher Kinderroman, Herr Ganze, vermittelt denn ein authentisches Bild von der DDR? Gehört Tinko dazu von Erwin Strittmatter?
Also Tinko auf jeden Fall und natürlich auch Ben und Plunder, Insel der Schwäne.
Wir möchten uns jetzt mal Laura zuwenden, unsere letzte Literaturkritikerin. Laura ist aus der 8. vom Lessing-Gymnasium in Neubrandenburg und hat sich an ein wirklich dickes Buch gewagt. Wir haben sie darum gebeten, Tinko von Erwin Strittmatter zu lesen. Laura, erzähl mal, wie war das für dich? Hast du es überhaupt geschafft bis zu Ende?
Nicht ganz, ein paar Seiten fehlen noch, aber...
Hast du dich doll gequält?
Zum Anfang ja, aber umso weiter man das Buch gelesen hat, umso mehr verstand man, was damals los war. Und auch umso spannender fand ich, wurde das dann auch, weil der Großvater in dem Buch, der wurde zum Ende hin immer brutaler. Und die Partei war sozusagen etwas, wofür der Großvater nicht war, weil er noch sehr in der alten Weise hing.
Also es spielt zur Zeit der Bodenreform nach dem Krieg. Was hast du so erfahren über die Zeit?
Einmal zum Teil, dass auch viele Umsiedler gekommen sind, also viele, die geflohen sind aus ihrer eigenen Heimat. Und dann in anderen Dörfern unterkommen mussten. Dann, dass Heimkehrer kamen und viele dachten von den Heimkehrern, dass sie einfach schlecht sind, sage ich jetzt mal, weil ein Kind hat erzählt, bei dem, da hat der Heimkehrer nur die ganzen Zigaretten weggeraucht und selbst die, die er als Geschenk mitgebracht hat, hat er dann noch selbst geraucht.
Also Heimkehrer muss man erklären, aus der Kriegsgefangenschaft kamen die. Tinkos Vater auch aus der Kriegsgefangenschaft. Tinko kannte ja seinen Vater gar nicht. Ja? Der war
auch
ganz
sein Onkel nicht.
Und er war ganz eng mit seinem Opa eben verwachsen. Und der Opa steht eben dafür, dass nicht enteignet wird, dass Kinder auch auf dem Feld arbeiten sollen, die Familien das weiter betreiben, die Landwirtschaft. Und Tinkos Vater, also der aus Kriegsgefangenschaft heimgekehrte, der will die Bodenreform, dass das Land aufgeteilt wird und Menschen enteignet werden. Hast du eine Stelle, die ausgesucht?
Da würde ich einmal die Stelle nehmen. Da ist der Großvater sehr sauer gegenüber Tinko. Der Tinko ist nämlich jetzt in die Pioniere gekommen und singt mit den Pionieren und der Partei, um die Eier einzusammeln, die für das Quartal fällig sind. Und beim Großvater muss auch gesungen werden. Und der Großvater kriegt sozusagen einen Wutanfall und schlägt Tinko. Meine Arme baumeln schlaff herab. Ich kann sie nicht heben, um mich zu schützen. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe meinem Großvater Schimpf und Schande angetan. Weshalb soll er mich nicht schlagen? Es ist sein Recht, mich zu schlagen. Großvaters knochige Hände sausen in mein Gesicht. Im Kopfe beginnt es mir zu brummen. Ich taumle, ich stürze. Der Großvater lässt von mir ab. Er stößt nur noch einmal mit der Fußspitze nach mir, um sich zu vergewissern, dass ich nicht mehr wert bin als etwas, was man auf der Straße findet. Du wirst deinen Großvater aussingen, wirst ihm die Leute auf den Hals setzen. Das ist das Blut, das in deinem Vater rummort, ist es. Zerstörerblut, ich werde es dir ausprügeln oder du sollst hin sein.
Bist du denn auch im Text über ein paar Stellen gestolpert, über ein paar Worte?
Ja, da gab es schon ein paar Worte, wo man mal fragen musste oder mal googeln musste. Und dann wusste es Google nicht, der Duden wusste es nicht, die Familie wusste es nicht.
Ach echt? Herr Ganze?
Tinko ist 1954 erschienen, sowohl im Aufbauverlag in der Auflage von 15.000 als auch im Kinderbuchverlag. Das ist ein Novum, also eine Seltenheit. Das ist also das, was man heutzutage ein All-Age-Buch oder ein Crossover-Buch
nennt. Coming of Age vielleicht.
Genau, also für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Und da hat es ja auch dann die Diskussion gegeben um den Tinko. Deswegen auch, ne, kann ich das voll nachvollziehen und finde toll, dass du das dir die Mühe gemacht hast und den Text fast durchgestanden hast. Ist das überhaupt ein Buch für Kinder? Das war die große Debatte damals.
Aha, da sind ja ganz viele Probleme auch drin. War das ganz schwer zu lesen?
Zum Anfang hin, wie gesagt, war das sehr schwer, sich da reinzuleben, weil die Sprache anders war und generell, wie sie miteinander umgegangen sind. Das Behandeln gegenüber der Kinder von Lehrkräften oder auch einfach gegenüber den Frauen. Zum Beispiel, willst du etwa von einem Weib abschreiben oder hörst du auf Weibergerede und sowas? Also das ist einfach, wie ich finde, sehr respektlos gegenüber den Frauen.
Naja, das ist aber natürlich ein Zeitdokument. Und sollte da was geändert werden im Nachhinein? Nee, kann man doch nicht in Originaltexte eingreifen, oder Frau Baron?
Dann wäre es kein Originaltext mehr. Man muss die Welt schon zeigen, wie sie war. Man darf es kommentieren, in den Dialog treten, finde ich in diesem Zusammenhang wichtig. Man darf es nicht mehr so unkommentiert stehen lassen. Also so das Weib würde man so heute nicht mehr sagen. Ich empfinde das ganz klar als Beleidigung und als Degradierung der Frau als Person. Früher ist das aber so passiert und man darf das nicht verstecken, man muss aber darüber sprechen.
Haben Sie denn schon mal DDR-Kinderbücher geändert und Worte rausgenommen?
Das ist tatsächlich einmal passiert. Das hat aber weder den Kontext geändert, weil hier würde man zum Beispiel die Figur des Großvaters komplett verändern, wenn man da eingreifen würde. Und zwar bei Walter Krumbach, der Puppendoktor, kommt im Text einmal das Wort Negerkind vor. Und in Absprache mit seiner Witwe haben wir das dann geändert zu Kind und das Wort rausgenommen, weil das in diesem Kontext komplett falsch war. Es ging nicht darum zu zeigen, dass dieses Wort meine Beleidigung war, sondern es wurde ja als normales Wort verwendet und hatte dann an dieser Stelle keinen Platz mehr.
Carsten Ganze?
Das ist ja eine Debatte, die ja nicht nur das Wort Neger oder Indianer betrifft, sondern wir haben eine ganze Reihe von Begriffen, die im Jahr 2025, wo viele oder manche, je nachdem, glauben, dass man die nicht gebrauchen kann oder nicht mehr gebrauchen sollte. Ich finde, historische Texte kann und sollte man nicht verändern, weil sie ein bestimmtes Zeitkolorit mitliefern. Und was denkbar ist, und insofern funktionieren solche Begriffe ja durchaus als Stolpersteine, dass man gegebenenfalls eine kurze Kommentierung liefert, in der Vorbemerkung oder in der Nachbemerkung. Das, finde ich, ist der gangbare Weg. Mhm. Aber ich halte nichts davon, bei einem Text von wie Pippi Langstrumpf, wie es ja gemacht worden ist, den Negerkönig durch einen Südseekönig zu ändern. Dann kommen die Nächsten und sagen, aber Südseekönig geht auch nicht. Ne?
Ja, was das ist bleibt dann übrig?
Das ist kulturelle Aneignung oder so. Ne? Also da sind wir in einer Debatte, die den Büchern, den Autoren und auch den aktuellen Lesern, glaube ich, nicht gut tut.
Es gibt oder gab auch viele Autorinnen und Autoren, die in der DDR Kinderbücher geschrieben haben, die im Nordosten gelebt haben, in den Bezirken Neubrandenburg, Rostock, Schwerin. Werner Lindemann, Brigitte Birnbaum werden Sie vielleicht kennen, Jutta Schlott, Alfred Wellm, Horst Matthies. Also vieles davon wird auch nicht mehr verlegt, aber antiquarisch bekommt man das noch. Könnten Sie sich dann auch vorstellen, in den Bereich Jugendbuch noch einzusteigen?
Ah, es ist schwierig. Wir haben das in der Vergangenheit gemacht mit Detektiv Pinky. Das haben wir sogar als E-Book noch herausgebracht und es hat leider nicht so gut funktioniert. Dabei ist das ja ein sehr gefälliges Buch, eher leicht zugänglich. Aber im Jugendbuch wird, also von Jugendlichen ab 14, 15, wird das so gar nicht mehr gesucht. Die sind andere belletristische Titel gewöhnt, andere Inhalte gewöhnt, vielleicht auch progressivere, modernere, schnellere. Und das kommt leider nicht mehr so gut an. Ja. Dafür das Bilderbuch umso mehr.
Welche Bücher wird es auf jeden Fall weitergeben? Was muss bleiben? Andrea Baron, Sie haben schon gesagt, das Bilderbuch vor allem.
Ja.
Bis zu welchem Alter?
Also das Bilderbuch beginnt bei 2, 3 Jahren und bis zu 8 Jahre. Also ich würde das Bilderbuch noch hinausgehen und ganz klar den Erstleser, Erstleserin noch mit hinzunehmen, wo dann auch der Benno Plutra-Kanon dazugehört. Diese Sparte von 3 bis 8, vielleicht 10, je nach Lesekompetenz, holen wir auf jeden Fall ab.
Und Carsten Ganse, welches Buch mögen Sie besonders? Welches soll unbedingt bleiben?
Ich habe es in meiner Erinnerung behalten, weil es das erste Buch war, was ich selbst erlesen habe und das und auch verfilmt wurde. Das war von Fühmann, Das wunderbunte Vögelchen.
Ja, ein wunderbarer Text, spielt im Kinderheim Sonnenschein, richtig?
Genau.
Und ist eine Detektivgeschichte. Genau. Das wunderbunte Vögelchen wird geklaut und die Kinder versuchen es zu finden.
Ich habe es gerade jetzt hier aufgeschlagen, also den Anfang, wo man merkt, das ist DDR-Kolorit. Also es fängt so an, mitten in unserem schönen Land, 7 Wälder und 7 Genossenschaftsfelder hinter der Hauptstadt Berlin, liegt die kugelrunde Stadt Käsebrot. Und mitten in der kugelrunden Stadt Käsebrot ist ein großer grüner Platz. Und mitten auf dem großen grünen Platz ist ein buckliger brauner Baum. Und mitten auf dem buckligen braunen Baum ist ein dicker knorriger Ast und so weiter.
Ach,
und so
herrlich, weiter. Ja, genau. Frau Baron, wie ist das jetzt 35 Jahre danach? Kommen denn die Ost-, also die DDR-Bilderbücher, kommen die im Westen eigentlich an? Verkaufen sie im Westen genauso viel wie im Osten?
Also wir verkaufen tatsächlich im Osten mehr als im Westen, was einfach daran liegt, dass die Menschen aus der ehemaligen DDR, die sehen die Bücher im Regal, deswegen auch nicht der Wechsel der Illustratoren, und erkennen die wieder und möchten das, was sie in ihrer Kindheit geliebt haben, weitergeben an die nächste Generation. Und das ist auch der Auftrag von Belz, die Bücher weiterhin zugänglich zu machen, aber wegen des Wiedererkennungswertes und der Nostalgie, vor allem im Osten, im Westen werden sie aber auch verkauft.
Das war das Literaturcafé von NDR 1 Radio MV aus dem Neubrandenburger Schauspielhaus mit der Lektorin Andrea Baron vom Belz Verlag, mit dem Literaturprofessor Carsten Gansel und den Neubrandenburger Leseratten Maja, Felix, Torben, Lukas, Darwin und Laura. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Ich bin Anke Jahns und krame heute noch mal in meinen Lieblingsbüchern. Das ist auf jeden Fall Teddy Brumm und es ist Die Reise nach Sundewitt. Also herzlichen Dank und tschüss.